Was heißt eigentlich New Shervy?
Ja, das ist die große Frage. Vielleicht kriegen wir es heute beantwortet, Max.
Ja, oder vielleicht ist auch ein Experte heute dabei. Doomspur, weißt du, was es heißt? Bestimmt?
Doomspur.
Ich stecke dahinter und ich weiß, was es heißt. Hier ist Doomspur und ich freue mich, dass ich bei euch zu Gast sein darf. Yeah!
Ja, was heißt denn New Shervy? Das hört man immer bei Melodiefestivalen und ich denke immer so, okay, das heißt bestimmt los geht's oder auf die Plätze oder...
Ist tatsächlich ganz einfach, also nu oder nü heißt nun, schör heißt fahren und wie heißt wir, also nun fahren wir oder jetzt fahren wir los, jetzt geht's los. Nü schör wie.
Perfekt, dann passt es natürlich super zu uns. Wir fahren jetzt los und zwar bin ich der dritte Cowboy von Gunilla Max.
Oh Gott. Ja, und ich bin der wahre Grund, warum Andreas Kümmert nicht zum ESC wollte. Ich bin Rick. Hi, schön, dass ihr dabei seid heute. Und wir freuen uns natürlich über unseren allerersten Stargast, kann man fast schon sagen. Doomspur vom ESC-Kompakt-Blog, den natürlich hoffentlich die meisten Leser und Leserinnen oder Zuhörer besser gesagt kennen. Max, mir ist jetzt gerade eingefallen, wir wurden ja darauf hingewiesen, dass man uns eventuell gar nicht kennt, wenn man noch nicht ganz so ESC vertraut ist, noch nicht in der Bubble drin ist. Und letztes Mal war das vielleicht für den einen oder anderen Hörer so ein bisschen verwirrend, als wir eingestiegen sind. Vielleicht stellen wir uns doch noch mal irgendwie ganz kurz vor, oder?
Auf jeden Fall. Es ist ESC Byte, die zweite Folge. Und zwar ist es der Eurovision Laber Podcast von den ESC Kompakt Bloggern Rick und Max. Der Esel nennt sich heute zuletzt auf jeden Fall. Und wie erwähnt, freuen wir uns natürlich, dass unser Co-Blogger und Kompakt-Urgestein Doomspur mit am Start ist zu einem ganz besonderen Thema, und zwar zu welchem, Rick?
Ja, der ein oder andere kann sich's vielleicht schon denken durch unseren Einstieg gerade eben. Es geht heute um das legendäre Melodiefestivalen aus Schweden und da kennt sich wahrscheinlich niemand so gut aus wie Doomspur.
Das will ich hoffen, aber ich weiß es natürlich nicht, weil da ja mittlerweile so wahnsinnig viel passiert ist und da ja auch jedes Jahr nochmal wieder so wahnsinnig viele Lieder dazukommen, dass ich mittlerweile feststelle, dass ich manchmal wirklich nicht mehr weiß, in welchem Jahr oder so welches Lied dabei war oder mir noch eins vorgespielt wird. Also hatten wir tatsächlich vor 3 Wochen, als wir in Göteborg, glaube ich, waren zum Halbfinale und dann so in der B-Bar getanzt haben auf viele ESC- und Melodiefestivalen-Hits. Und dann kam ein Lied, und ich dachte, das kenne ich doch und konnte auch so ein bisschen mitsingen. Und dann musste ich einen Schweden fragen. Normalerweise ist es umgekehrt, dass die Schweden mich dann immer fragen, weil ich immer alles mitsinge, was das dann ist. Und da war es Östen mit Resten, Hundkommer mit Suche in Timmel. Sie kommt mit Sonnenschein zum Jahr. Das Jahr weiß ich auch nicht mehr. Irgendwann späte Nullerjahre, würde ich sagen.
Okay, wow. Das hätte mir jetzt gar nichts gesagt.
Ja, mir auch nicht. Und mir ist auch sowas passiert, als ich 2020 bei Melodiefestivalen war. Und Doomspur war auch da. Rick hat nur gefehlt. Aber Rick war dann noch kein Kompakter, glaube ich. Oder warst du schon? Nein, er war noch kein Kompakter.
Nein, ich glaube nicht. Ich war noch nicht kompakt.
Aber war das direkt vor der Pandemie dann?
Dass genau. Das war dieser,
das war das letzte Event.
Und wir wussten an dem Finaltag ja nicht, ob das Ding überhaupt stattfindet, beziehungsweise ob überhaupt Publikum erlaubt ist. Und ich weiß noch, dass ich da im Hotel saß und gedacht habe, okay, es kann sein, dass du völlig nicht umsonst nach Schweden geflogen bist, aber dass du halt hier hingeflogen bist, ohne dass du das Finale anschaust. Aber ja, das war 2020. Und da habe ich auch bei der Ohrparty, ist es im Nalen?
Ja.
Genau, da habe ich auch ein Lied gehört und dann war Benny, unser hier ESC-Kompakt-Chef dabei. Und ich habe ihn gefragt, von wem ist das? Ich fand es ganz cool, von wem ist das? Und dann hat er mich so, er kann sich bestimmt nicht daran erinnern, aber hat mich dann so entsetzt angeguckt, hat gemeint, das ist Jill Jones. Und ich so, es war Crazy in Love. Sorry. Ich habe es nicht einordnen können, weil da ist viel gelaufen und bei dem war ich mir absolut nicht sicher. Ich wusste nur, dass ich es gut finde. Und mir fällt da ein, sorry, also eigentlich, wir lassen gleich nochmal Doomspur seine Expertise hier weiter präsentieren, aber 2020, da war Hannah Färm dabei. Kannst du dich daran erinnern, an diesen ganzen...
War sie da alleine oder war das Ding, wo sie da auch mit dem anderen zusammen, wo das nicht das Klopapier, aber die Malerfolie dann im Hintergrund webte? schwebte.
Nee, sie war alleine mit so einem Lametta-Kleid. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber wir haben uns so beömmelt, weil Hannah Färm hat mit einem Lied mitgemacht. Sie ist auch ins Finale gekommen. Sie ist Brave.
Ja. Und, oh ja.
Ja.
Und das Geile dran war, es war halt ein cooles Lied. Okay, nicht zum Durchdrehen, aber sie hat Probleme gehabt, alle Wörter richtig auszusprechen im Refrain. Vor allem im zweiten Teil. Die Wortfolge hatte verschiedene Geschwindigkeiten und die hat da voll die Probleme gehabt. Sie hat einfach der Atem gefehlt. Und dann gab es echt viele Memes, wie zum Beispiel, da wurde halt der Auftritt untergetitelt. Und in dem Teil, in dem man sie halt nicht verstanden hat, kam so Hashtag-Zeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und als das Lied kam, ich weiß, dass ich zum Duschen vorgerannt bin und mit so gelacht haben, weil, könnt ihr euch daran erinnern?
Ja, da war Brave? Da mal Brave Na, Now sogar. Oder sowas.
I'm Brave Now, someone of my mama, hey, now, don't do my game, now. Und ich hab das so
Richtig. Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch wieder ein, auch dass du mir das so gezeigt hattest und als ich eure erste Folge gehört habe. Das genau meinte ich nämlich damit, dass es so großartig ist, welche Verbindung du immer damit hast und welche Memes du dann da wieder findest und welche Spitzfindigkeiten, die wirklich so grotesk sind. Und das war dann auch wirklich so gefeiert. Ich weiß jetzt schon, dass du irgendwann in 3-4 Jahren irgendwann mal wieder dieses Bild rauskramen wirst, was wir jetzt in Benidorm gesehen haben. Von Mantra, nachdem die erfahren haben, dass sie zwar das Publikumsvoting gewonnen haben, aber nicht ins Finale gekommen sind. Und das so, bitte machen Sie eine typische Handbewegung für Homosexuelle, wenn Sie von etwas negativ überrascht sind. Das ist wirklich so großartig.
In 3 Variationen. War schon geil. Ja,
obwohl auch noch eine Frau dabei war.
Genau, aber so, da egal. Aber du von uns würde interessieren, wie kommst du eigentlich zu deiner Mellow-Expertise eigentlich?
Ja, man muss tatsächlich ein bisschen zurückgehen. Also ich war irgendwie als Kind, fand ich das, was diese Schweden immer mal so ein bisschen interessant und weiß auch, dass so als die ersten ESCs, die ich verfolgt habe, das ist ja schon ein bisschen länger her als bei euch, also in den 80er Jahren, wenn dann so der schwedische Beitrag war, das hat mich schon irgendwie nochmal so ein bisschen mehr interessiert, wo ich dachte, so ist ja eigentlich ganz nett, aber dann dachte ich ja auch immer, man muss ja eigentlich Schwedisch verstehen können, aber tut man ja gar nicht, das ist ja dann nochmal eine etwas andere Sprache. Aber ich habe tatsächlich dann Mitte der 90er in Schweden ein Auslandssemester gemacht, in der Weltstadt Örebro, wer kennt sie nicht, liegt zwischen Stockholm und Göteborg wirklich genau mittendrin und habe später aber tatsächlich auch nochmal Diplomarbeit und so da gemacht. Naja, und das war auch im Wintersemester und zu dieser Zeit, also wir reden hier von 96, war in Deutschland der ESC tot. Also das war das Jahr, glaube ich, auch, also das Jahr oder das nächste Jahr? Ich glaube, das war das Jahr, genau, das war das mit Leon, wo der ESC in Deutschland nur im dritten Programm vom NDR gelaufen ist, weil Deutschland ja vorher ausgeschlossen war. Vorher hatte der MDR das in Grund und Boden geritten. Also wenn wir jetzt über den NDR schimpfen, da war es noch toter. Plus, ich war da ja quasi in meiner Studentenzeit, da hatte man samstags auch im Zweifel anderes zu tun. Ich weiß aber auch noch, dass ich 95 mir dann wenigstens noch die Punktevergabe mit dem VHS-Rekorder aufgenommen hatte, ohne die Lieder zu kennen und mir angeguckt hatte. Auf jeden Fall war ich also dann 96 zum Studieren in Schweden und hatte mich auch gewundert, als an einem Abend dann sich mehrere Leute so in einem Zimmer auf dem im Korridor, also ich habe im Studentenwohnheim gewohnt, da versammelt haben und gemeinsam Fernsehen geguckt haben und irgendwie was von Wahlen gesagt haben. Und ich konnte es überhaupt nicht zuordnen, dass ich hier gerade hätte Zeuge werden können von einem großen musikalischen Ereignis, wo dann wirklich auch danach die Hits im Radio schon gespielt worden sind. Also da war Andreas Lundstedt zum Beispiel zum ersten Mal da mal mit Driver Dag Falareng. Und das war dann so der Punkt, wo ich dann erst später wirklich gerafft habe, was da los war. Habe mich natürlich total geärgert. Und dann kam das allerdings erst, weil dann so 2000, ich muss jetzt länger ausholen, ich bin aber gleich beim Punkt, 2000 war dann der ESC ja in Stockholm. Und ich hatte halt damals dann eben Freunde, die ich jetzt auch mal noch mit habe, und da haben viele von denen in Stockholm gewohnt. Und das ist lustig, weil ich mich letztens gerade mit der einen Studentin, also Ulrika, wieder darüber unterhalten habe. Und ich dann zu ihr gesagt habe, Ulrika, es geht dann der Kartenverlauf für den ESC los, der ist online im Jahr 2000, muss man dazu sagen, also das war echt schon ziemlich, aber weil die Tankstellenkette Statoil auch Sponsor war, gab es auch Karten an Tankstellen. Und da habe ich zuerst gesagt, wenn das mit der Online-Geschichte nicht sofort klappt, gehst du zur nächsten Statoil und versuchst, da Karten zu kriegen.
Davon kann man ja heute nur träumen.
Ja, wirklich. Und sie ist losgegangen und hat an der Tankstelle 5 Karten für das Finale gekauft. Wir sind auch nach dem Auftritt von Stefan Raab winkend und johlend im Fernsehen zu sehen, auch heute noch. Also der letzte von den 5, die da stehen, die danach gezeigt werden, das bin ich, der am meisten ausrastet. Das war dann mein erster ESC. Und bis ich dann richtig bei Melodiefestivalen eingestiegen bin, hat es, glaube ich, noch 2 Jahre gedauert. Und da hat mir die besagte Ulrika wieder eine VHS-Kassette geschickt von dem damaligen Finale. Das muss 2004 oder so gewesen sein. Und da war dann, Amin Czerlik war, glaube ich, mit dabei. Und ja. Ab da war ich dran. Also es hat länger gedauert, dahin zu kommen. Aber seitdem war ich dann sozusagen wirklich totally hooked und drin im Spiel.
Sehr cool. Wow. Aber ich glaube, Lars, das Einzige, was du jetzt vielleicht in dieser Geschichte, bei dieser kleinen Ausführung erwähnt hast, was vielleicht nicht jeder versteht, ist, was ist denn eigentlich eine VHS-Kassette?
Richtig. Deshalb habe ich ja gesagt, ist schon etwas länger her. Aber zu Zeiten, als man auf dem Computer gab es, ich weiß nicht, ob es schon eine Diskette gab, aber es hätte auf jeden Fall keine Fernsehsendung drauf gepasst, hat man noch Fernsehsendungen aufgezeichnet mit dem VHS-Rekorder. Und die waren Gott sei Dank dann international so weit gängig, dass man das in den 90er Jahren gut machen konnte und dann eben auch tatsächlich noch in den frühen Nullerjahren. Und danach ging es ja dann umso schneller. Also wir müssen uns überlegen, also Spotify kam dann ja als Musikstreaming-Dienst, wir sind ja noch nicht beim Videostreaming, 2006 dann mit dazu. Dann ging es relativ schnell, aber bis dahin warst du mit dem Videorekorder vorne mit dabei. Klar, also dann kamen noch so DVDs oder so, aber bis man da was aufnehmen konnte, hat es gedauert. Also, wenn ihr Fragen dazu habt, wendet euch vertrauensvoll an mich. Ich habe noch alte Videokassetten. Ich glaube sogar noch die vom Melodiefestival von 2004.
Oh, wow. Aber ich habe auch noch, ich glaube, bis 2004 habe ich auch noch den ESC mal aufgenommen auf Video. Tatsächlich.
Ja, ich habe den auch immer aufgenommen. Jedes Jahr. Bis 2008 oder so. Auch auf VHS. Aber ich glaube, ich war da auch sehr spät dran, weil ich habe erst ein eigenes Zimmer gehabt. Also ich musste mir mit meinem Bruder ein Zimmer teilen. Und 2006 hatte ich dann erst ein eigenes Zimmer, durfte mir einen eigenen Fernseher holen und habe mich dann für einen entschieden, der auch einen integrierten DVD-Player und so ein VHS-Fach hat. Und ich dachte damit, ich bin mega cool, aber ich habe zu der Zeit gar nicht gewusst, dass VHS halt schon am Aussterben ist und habe das dann aber wirklich noch total stolz bis 2008 benutzt. Ich weiß auch nicht warum.
Naja, aber hast du den noch? Damit könntest du heute, also ich bin jetzt aufgeschmissen, wenn ich mal Videos gucken wollen würde.
Ja, ich habe den tatsächlich noch, aber ich nutze den natürlich nicht mehr.
Wie kamst du denn zum Melodiefestival, Rick? Was ist so deine
erste Erinnerung? Das habe ich jetzt gerade auch überlegt und ich muss sagen, also meine allererste Erinnerung und ich kann mich gar nicht mehr genau, also ich kann euch nicht sagen, warum ich das zu dem Zeitpunkt geschaut habe. Wahrscheinlich, weil ich in irgendeinem Forum davon erfahren habe. Und zwar ist es definitiv die erste Erinnerung, die ich habe. Erik Sade duscht live auf der Bühne zu Manboy. Das ist definitiv meine erste Erinnerung. Und davon war ich so extrem beeindruckt, weil ich schon damals, obwohl damals zu der Zeit, glaube ich, der ESC in Deutschland ja durch Lena dann gerade wieder so ein bisschen einen Aufschwung bekommen hat, aber ich habe damals schon gedacht, das würden die in Deutschland auf der Bühne beim Vorentscheid niemals so hinkriegen. Und ich glaube, das ist ja bis heute so, dass man sowas wahrscheinlich im deutschen Vorentscheid eher weniger sehen würde. Und ich fand's, mich hat das so fasziniert, dass das technisch möglich ist, dass er weiterhin, während das Wasser auf ihn plätschert, tanzt, dann diese ganze Inszenierung, dann dieser Song, sein Style, es war einfach alles so, wenn man das heute sieht, denkt man so, also das hat einfach in die Zeit gepasst. Das war halt einfach so 2010, ne? Und ich fand das aber, ab dem Zeitpunkt war ich komplett Melodiefestivalen gefesselt.
Vielleicht, um da gleich kurz reinzugehen, um wirklich dann mal zu sagen, im Jahr drauf hat er ja nicht mehr nur geduscht, das gab es ja mittlerweile häufiger beim ESC, sondern hat er die Glasscheiben zerschlagen.
Ja.
Und dann hat er ja auch damit gewonnen, damit Popular, und ist ja auch nach Düsseldorf gekommen. Und ich weiß noch bei den Proben in Düsseldorf, wie sich der NDR da angestellt hat oder die Produktionsfirma und gesagt haben, die kriegen das nicht hin, dass da dieses Glas zersplittern kann, das ist viel zu gefährlich und so was. Wo man sich wirklich an den Kopf gefasst hat und gesagt hat, Entschuldigung, die Schweden haben das vor 3 Monaten oder so, 2 Monaten, bei einer nationalen Show im Fernsehen hingekriegt. Ihr wollt hier die größte Musikshow der Welt auf die Beine stellen und kriegt es nicht hin, denselben Effekt dann in einer Halle mit 36.000 Leuten da irgendwie hinzuzaubern. Da muss man sich auch mal wirklich an den Kopf fassen. Also wie viele Bedenkenträger da irgendwie machen sein können. Dann haben sie am Ende eine andere Regelung gefunden, dass nicht das Glas nach vorne kaputt gegangen ist, sondern zur Seite oder nach drinnen oder draußen. Also am Ende Effekt war dann da. Aber erstmal genau diese Logik, also bevor man versucht, eine Lösung zu finden oder sich anstrengen muss für eine Lösung, lieber weglassen und das Einfache machen. Das ist ja so der Gang der Dinge.
Und das zieht sich ja bis heute durch, wenn wir an den Felsen von René Miller denken, der ja da auch nicht drauf stehen durfte, sondern nur sitzen, oder? Irgendwie so war das, glaube ich.
Ja, wenn er dann gesichert war, dann ging's ja. Man muss halt nur eine Sicherung damit hinbauen. Da muss man halt auch im Vorfeld dran denken und nicht erst 2 Tage vorher bei der ersten Probe.
Aber was ist denn Manboy bitte für ein komischer, das fand ich schon damals, Manboy zu singen, Manboy, I can be your Manboy. Ich habe das noch nie, und ich würde nicht sagen, dass mein Englisch schlecht ist, das noch nie in meinem fucking Leben gehört, Manboy.
Aber, ich glaube, das war auch eine Eigenwortkreation vom Songwriter.
Also das ist doch so vom I'm not, also Britney Spears hat er gewonnen, I'm not a girl, not yet a woman oder so, das kann man dann vielleicht übertragen. Naja, aber er spielt ja schon damit und er war da ja auch an dem Übergang, er hat sich ja immer schon so wie der große Mann gefühlt, ist aber eigentlich noch so ein Manboy und noch kein richtiger Man. Und aber auch in dem Jahr drauf, als dann wir so in Düsseldorf, dann, also allein dieser Reim Popular auf Popular zu reimen, ist ja schon mal... Eine Herausforderung kann man machen, aber dann my body wants you girl, I get you when I'm popular. Also eine Freundin von mir, die hat auch gesagt, die fand das Lied super. Da hat sie erst mal auf den Text geachtet, was sie ja mitsingt. Das ist ja eine Zumutung.
Please don't say that it's impossible, because I know
it's popular. It's popular. Was ist popular. Ja! Das war das Schlimmste an dem ganzen
Song. Das war es, ja, richtig.
Genau. Und dennoch wäre es mir viel lieber gewesen, als das, was dann tatsächlich gewonnen hat oder Zweiter wurde. Aber gut, das ist eine andere Diskussion.
Da könnte man die Startplatzdiskussion wieder aufmachen. Ja, ne? Aber gut.
Oh, das ist auch noch ein Thema für die Zukunft, Max.
Startplatz? Ja, das sowieso.
Definitiv.
Rick und ich, wir sammeln schon fleißig Themen, aber wir sind trotzdem sehr dankbar, wenn ihr uns in den Kommentaren und so natürlich ein paar Vorschläge schickt. Ja. Also das erste Mal, als ich vom Melodiefestival gehört habe, war 2002. Und zwar, ich habe spanische Wurzeln. Und 2002 gab es einen riesen Hype. Hype um Rosa de España. Ja. Und deswegen hat man sich die Konkurrenz ganz genau angeschaut. Und jeder wusste, hey, Rosa gewinnt das Ding in Tallinn. Und dann haben sie halt diese Previews gezeigt in so einer Sendung. Und dann haben sie auf einmal Aphrodite. Also das Trio von Schweden 2002 gezeigt. Und dann war das Finale schon damals im Globen.
Ja.
Und ich dachte mir so, was ist das bitte für ein Land? Ich war da noch nicht so gescheit. Was ist das bitte für ein Land? Und die haben so einen riesen Vorentscheid in dieser riesigen Globushalle und oh mein Gott, und das hat mich nachhaltig dann so geprägt, dass ich gesagt habe, okay, das muss ein geiler Vorentscheid sein. Wenn das Lied gewinnt, weil ich dachte auch Schweden gewinnt, locker in Tallinn, denkst du? oder nüschte. Und dann habe ich dann erst, als ich angefangen habe, im ECG-Forum so ein bisschen zu schreiben, habe ich dann gemerkt, okay, die Leute fahren voll auf Schweden ab. Und dann war das auch 2004 und Wien Scherdig.
Shirley Clamp, da ist sie wieder.
Genau. Da ist sie, immer wieder. Und dann so richtig mitverfolgt, dass ich sage, okay, ich schaue jetzt die Halbfinale an und so. Das war dann ab 2007 Kadamir, Zelmerlöw und Björk und sowas. Und davor war nur der größte Raub der Melodiefestivalen-Geschichte, dass fucking Martins Denmark über Nanne Grönwald ging.
Das ist ja, wobei Hall on Mail natürlich auch so ein, Hall on Mail war das das Jahr, ne, ja, oder?
Genau. Das ist halt mein All-Time-Favorite. Habt ihr All-Time-Favorites eigentlich? Rick, hast du ein All-Time-Melodie-Festival-Favorite?
Popular von Erik Sade.
Okay, weiter geht's.
Nein. Nein.
Wegen des Textes vor allen Dingen.
Ja, also ganz, ganz wow, Wahnsinn. Lyrisch und sehr wertvoll auf jeden Fall, was da getextet wurde. Nein, ich fand mein Melodiefestival-Favorite. Ich muss sagen, den Song, das ist wirklich jetzt ein Nerd-Fakt, weil ich glaube, das kennen auch wirklich nur die Hardcore-Melodiefestivalen ESC-Freaks. Und zwar ist es ein Song, der ist nicht mal ins Finale gekommen. Und zwar hieß der Song Love Trigger von Jam. Sagt es euch was?
Ja.
Ja.
Ich weiß, der war nicht besonders beliebt, aber ich habe dieses Lied so sehr geliebt und ich habe das wirklich auch, ich höre das bis heute regelmäßig. Ich weiß nicht, was es ist an dem Song, aber dieser Dance-Beat irgendwie, und ich fand das so super eingängig, das ist, glaube ich, einer meiner absoluten All-Time-Favorites. Und ich fand auch Dina Nah immer total cool. Okay. Dieses Make Me La 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 fand ich perfekt. Ja. Ich verstehe bis heute nicht, warum das nicht zumindest in die Top 3 oder so beim Finale gekommen ist. Aber ja, ich glaube, das sind so meine Favorites.
Ja gut, das war ja schon auch ein ziemlich, ziemlich bumsig dann sozusagen, ne? Also die Nana, so, die war ja schon mal so
Ja.
Waren sie vielleicht noch nicht so ganz weit. Das war ja schon, ja.
Das ist halt so damals voll mein Geschmack gewesen. Mittlerweile sehe ich das wahrscheinlich auch ein bisschen anders.
Fair enough, das war ja die Zeit.
Du sprichst es für dich überhaupt möglich, einen Favoriten auszumachen oder wenigstens Fave-Tracks?
Ja, also genau, wie du schon sagst, das ist so wie, ich liebe alle meine Kinder. Wie soll ich da eins bevorzugen? Und dann gibt's natürlich erst recht auch nochmal wieder so Momente, wo dann manche Lieder besser passen oder schlechter. Aber na klar, ich habe dann ja auch irgendwann, auch wenn es uncool ist, also heutzutage können wir vielleicht auch noch drüber reden, wenn wir die Zeit haben nachher. Es ist ja mittlerweile nicht mehr cool, Melodiefestivalen gut zu finden, weil das ja so reißbrettartig ist und alles so vorhersehbar und immer dasselbe, bla bla bla. So, und gleichzeitig, außerdem ist es alles Schwedenschlager, also es sind ja so zwei klassische Vorurteile. Und irgendwann bin ich dann aber auf den Punkt gekommen, dass ich eigentlich deswegen des Schwedenschlagers am meisten liebe. Also jetzt so die also auch dieses Jahr jetzt halt zum Beispiel wieder, Forever Yours, ist ja ein klassischer Schwedenschlager gewesen. Das war gleich im ersten Halbfinale von Elisa Lindström dabei. Ich versuche das ja so ein bisschen zu hypen. Und die Schweden haben es jetzt da in Göteborg auch ziemlich gefeiert, weil das ja nochmal wieder so ein Klassiker war, der natürlich total aus der Zeit gefallen ist. Aber einfach so vom Aufbau her so klassisch und eine schöne Melodie. Man kann einfach mitsingen, man ist direkt mit drin. Dafür gibt es einen richtigen Moment. Dann gibt es keine Ahnung von wirklich früheren Jahren, Barbados oder sowas, also als die mit dann dabei waren. Also da ist schon so viel und am Ende muss man sagen, also die Göttin, die über allem thront, ist da doch Carola, ja, für andere die Hexe, für mich die Göttin, da muss man einfach sagen, die Frau macht halt, mittlerweile sind es 40 Jahre, Riesenkarriere, Superstar und hatte da halt auch einfach echte Hits mit dabei und insofern finde ich da immer was. Ich muss jetzt mal noch gucken, jetzt sind ja von diesem Jahr auch die ganzen Lieder freigeschaltet worden, jetzt am Wochenende. Ich weiß gar nicht, wann der Podcast kommt, also auf jeden Fall an dem Wochenende, was jetzt für uns noch bevorsteht, am 10. ist das, glaube ich, März, die kann man jetzt auch alle hören und streamen und da muss man immer so ein bisschen lange drauf warten, dass ich das jetzt noch mal ein bisschen sortieren muss, welche Lieder ich davon halt tatsächlich so richtig gut finde und wo ich noch ein bisschen mich noch dran gewöhnen muss, weil manche Sachen sind tatsächlich einfach sehr poppig und ich finde zum Beispiel das Lied von Liamo, das habe ich schon beim Auftritt gesagt, tolle Show, aber das Lied kann gar nichts, ja, und das ist halt einfach eine Soundmatsche, man versteht auch gar keinen Text mehr, das wirkt aber auf der Bühne bestimmt gut, aber viel mehr kannst du damit nicht anfangen und da brauche ich es dann doch ein bisschen lustiger oder ein bisschen unterhaltsamer, ein bisschen nachvollziehbarer. Dani Saucedo wiederholt sich zu oft mit seinen Sachen und am Ende habe ich viel Spaß bei Medina zum Beispiel. Also, aber wie gesagt, das muss ich noch sortieren. Habt ihr denn, Alltime Favorites habt ihr ja schon gesagt, genau. Also ja. Max, damit hat es ja angefangen, genau.
Ja, genau. Aber jetzt hast du schon mal mit dem aktuellen Jahrgang angefangen. Ich glaube, wir können auch da anschließen. Ich muss sagen, dass ich den ziemlich feier. Ich lese viel Hate im Netz, aber es war für mich alles dabei. Es sind coole Lieder dabei. Ganz viel Drama, was eigentlich ungewöhnlich ist für Schweden. Oder ist es gewöhnlich?
Also, was kommst du auf an? Welches Drama meinst du denn jetzt konkret?
Beispiel Gunnar. Also nicht zum Qualfinale kommen wir, bestimmt noch. Aber zum Beispiel, dass man da ihr Haus stürmt. Also
ja, also auch. Genau. Also
aber haben das überhaupt alle mitbekommen? Ich glaube, das müssen wir noch ganz, ganz kurz erklären.
Willst du, Max, oder soll ich das schon mal einordnen?
Du hast einen schönen Artikel gemacht.
Ja, das ist, also Gunilla, das muss man den ja auch lassen. Ich habe erst gedacht, boah, dieses Jahr gehen die jetzt beim Melodiefestivalen echt in den Mainstream rein und so popkulturelle, ihr wisst, was ich meine, Figuren. also Gunilla Persson, die ist halt bekannt geworden. Die war mal irgendwann Model mit irgendwelchem Hotelier aus New York, verheiratet, in Amerika groß geworden. Und es gab und gibt, glaube ich, immer noch eine Reality-Show, die nennt sich Svenska Hollywood früher, also schwedische Hollywood-Frauen, also schwedische Frauen, klassische Blondinen, die mit reichen Amerikanern verheiratet sind. Und die, sage ich mal, unterschiedlich intellektuell anspruchsvoll unterwegs sind, aber zum Teil sehr herzlich oder eben aber auch sehr polarisierend wie die Gunilla, ja. Und die ist dann irgendwann, die war erst noch vorher bei den New York früher mit dabei, ist da mit reingerutscht und die ist halt, die sorgt immer für Skandale und für alles, ne? Und die weiß halt auch, wie sie PR nutzt für sich. Und da gab es halt jetzt den Fall, dass sie, die hat eine Tochter und dass da wohl irgendwelche Steuern nicht bezahlt worden sind. Und da sind die Schweden ja anders als wir in Deutschland. Wir in Deutschland würden das ja gar nicht mitkriegen mit unserer Zettelwirtschaft und wo das Finanzamt Barmbek-Uhlenhorst nicht mit dem in Altona spricht oder so, um jetzt mal einen Hamburger Vergleich aufzumachen. Sondern Schweden hat Skatteverket, also Steuerwerk, alles im Griff, ja. Und da geht nichts durch. Und wenn du da was einbehältst, das hinterziehst, wie auch immer, dann wird das genau gefändet. Also du wirst darauf hingewiesen, es gibt einen genauen Zeitpunkt und wenn er nicht eingehalten wird, dann wird er eben vollzogen. So wie man alle, die ganze Welt denkt, wie Deutschland funktioniert, de facto aber ja gar nicht funktioniert, so funktioniert aber Schweden. Und insofern hatte sie da also eine Steuerschuld und jetzt war sie im Land da eben in Växjö für ihre Vorentscheidrunde. Es waren irgendwie 75.000 Kronen offen, das sind so 7.500 Euro. Und dann wurde da eben gefändet, was geholt werden konnte. Und da ist Gunilla natürlich auch super. Die hat es gleich wieder ausgeschlachtet, direkt einen Draht zu den beiden großen konkurrierenden Boulevardmedien, Aftonbladet und Expressen. Natürlich, die kann man ja auch noch schön gegeneinander ausspielen, dem einen das sagen, dem anderen das. Und dann wird das da wunderbar gehypt. Plus alle sind scharf drauf, was in Melodiefestivalen passiert und mit den Stars, weil das ganze Land sich damit ja, beschäftigt und identifiziert. Und insofern ist es ein bisschen wie das Eurodrama in Spanien, wo man ja auch sagt, ihr habt sie doch nicht alle. Dass ihr euch darüber aufregen könnt, über so einen Scheiß, dann ist das halt jetzt einfach so. Und das Leben geht weiter. Aber das lieben dann die Schweden in dem Fall eben auch, wenn sie es auf einzelne Personen dann reduzieren können. Und wenn die das eben auch anbieten, da so mitzugehen, dann sind die Schweden nicht nur die distinguierten, zurückhaltenden und gut aussehenden Menschen, sondern können die auch genauso prollig sein wie bei uns. Und das lebt Gunilla da auch aus.
Die können wirklich prollig sein. Ich habe, Gunilla hat ja so ein Get-Together mit Fans an einer Tankstelle vom
Tankstellen ist irgendwie so unser Ding
oder heute. Oder, ja, die hat sich aus irgendeinem Grund, ich hab leider keinen Kontext, Leute, aber sie hat sich mit Fans, vor einer Tankstelle getroffen. Und die sahen halt alle wirklich so schwedisch und ein bisschen brollig aus und haben mit ihr halt das Lied gesungen, das ja so schön ist. Und dann hat irgendjemand das Video genommen, wie sie gerade mit zwei Fans, diesen zwei Brollos singt und hat drüber geschrieben, die sehen aus, als würden sie gleich das Kapitol stürmen.
Ja. Heftig. Und ich würde mal sagen, also auch die Leute, die sich sonst auch so mit Trump zeigen, die sehen ja genauso aus. Es ist ja genauso der Denkhorizont. Und ich meine, da sind ja die Schweden auch. Ich meine, 20% Stimmen für die Sverigedemokraten. Also das sind ja auch also so wenig Demokraten wie bei uns die AfD. Also das ist halt das Potenzial. Das hast du in dem Land da auch. Und ja, Nee, passt genau. Aber das ist dann sozusagen der eine Skandal. Der andere Skandal war dann ja noch Frökens Nüsk und die ist ja auch nicht anders. Da steckt es ja schon im Namen drin, dass die natürlich skandalisieren
was will. Was heißt das überhaupt, Frökens
Nüsk? Ja, Nüsk heißt...
Das sieht so schwedisch an, wie kann man so einen schwedischen Namen haben?
Ja, genau. Fröken ist ja erstmal klar, ne? Also Fröken, das Fräulein. So, das ist ja ganz klar. Also früh und dann Fröken. Und Snüsk ist so ein bisschen verrucht, dreckig, also aber auf eine sexuelle Art. So.
Oh.
Und das ist also das Fräulein, was so ein bisschen wild und verrucht ist. Also, wenn man als Kind was damit macht, dann weiß man schon, dass die Eltern das nicht gut finden. Also genau die perfekte Positionierung für Teenager, die sich von ihren Eltern absetzen wollen. Macht sie genau richtig. Dann setzt sie sich eine pinkfarbene Maske auf, dass man sie nicht erkennt. Kann ja auch noch ganz gut singen. Und dann, was sie da musikalisch macht, das ist, ich will nicht mal sagen, bessere Ballermann-Musik. Das ist halt schwedische Ballermann-Musik. So. Und die ist damit aber auch extrem erfolgreich. Schafft es damit, wenn sie durch die Lande zieht, und das machen in Schweden ja viele Künstler, dann die Leute zu begeistern. Dass sie dann auch lange da aufbleiben, Geld dafür bezahlen, wie auch immer. Und die haut da ja auch Lieder in einer Größenordnung raus mit ihrem Mitgenossen, den Namen habe ich jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm. Und die werden dann halt zu Ende gestreamt. Naja, und die wissen aber auch, wie man Geld verdient und wie man eine Geldschneidemaschine draus macht oder Geldverdienmaschine. Und da wird dann geguckt, wie man Streams manipulieren kann, um mehr Geld rauszuholen, um in den Charts höher zu stehen. Dann wurden bei Konzerten, das ist auch so absurd, aber Max, du wirst es lieben, bei Derek weiß ich nicht, aber auch so eine Geschichte, dann war es, also das ist auch so schwedisch, von wegen, die haben alles unter Kontrolle. In Schweden gibt's ja Snus. Und Snus ist nicht Kautabak, aber so ähnlich. Das ist so Tabak, den du dir zwischen die Lippen und die Zähne machst, also den noch nicht rauchst, den kaust du aber auch nicht. Das ist auch nicht so weiß wie der in Bayern. Und dann ziehst du darüber den Tabak direkt über den Speichel raus und darüber schießt der direkt bei dir in den Blutkreislauf, das Nikotin, und du bist halt 100% leistungsfähig. Oder, als ich das mal ausprobiert hast, dir wird schwindig und du kriegst Schweißausbrüche, weil du es einfach noch nicht gewohnt bist.
So wird es
und das ist sozusagen. So wird, genau, das ist halt, das gibt's einfach noch in einer losen Form und eben in solchen Päckchen. Also, wer von euch schon mal in Schweden samstagsabends in einem Club, wo auch immer im Land, auf der Herrentoilette war, an der Pissrinne, das geht jetzt nur für, oder im Pissoir für die Herren wahrscheinlich, der sieht da ganz viele ausgespuckte kleine Pakete drin und das sind diese Snus-Pakete, die man sich also dann sonst darunter schiebt, in den Mund, den Tabak auslutscht und dann weg. Übrigens auch, ich komme ins Erzählen, die Eishockeyspieler in Schweden nehmen das auch, während sie Eishockey spielen. Das ist total das Doping. Und die EU macht da die einzige Ausnahme, so dass das eben auch wirklich nur in Schweden zugelassen ist. Da gibt's also Snus und Vit Snus, also weißen Snus. Weißer Snus ist ohne Tabak da drin. Und sondern das ist irgendein anderes Zeug, was aber so ähnlich schmeckt, also so Einstiegsdroge. Und das ist natürlich jetzt ohne Altersbegrenzung zu haben. Auf jeden Fall hat also Fröken Snus an ihrem Merch-Stand bei einem Konzert auch Vit Snus verkauft, ohne dafür eine Konzession oder eine Genehmigung zu haben, dass sie es macht. Und prompt hat sich da dann wieder irgendeine Sozialverantwortliche wo gemeldet und sie dann angezeigt, sodass das dann eben auch entsprechend nachverfolgt worden ist. Ich weiß nicht, ich habe da gesagt, ich lasse es jetzt an der Stelle einfach sein, ob es da zu einer Verurteilung gekommen ist oder nicht. Also sie testen da Grenzen aus, weil gerade Teenager, da ist es wieder, die sich eben von ihren Eltern absetzen wollen, machen natürlich Dinge, die Eltern doof finden, snüßen eben finden Eltern doof. Und wenn du das dann bei dir mit verkaufst, weil du denkst, das ist eben welcher, der nicht abhängig macht, sondern das könntest du so verkaufen, dann ist eben Fröken Snus mit dabei. Und insofern war das so der zweite große Aufreger und dies auch jeden zweiten, dritten Tag im Moment in der Boulevardpresse und wird natürlich dadurch dann auch mit hochgespielt. Und sie steht auf Platz 1 der Charts aktuell in Schweden. Also mit ihrem Titel, mit dem sie vor 4 Wochen bei Melodiefestivalen angetreten ist. Ich würde sagen, alles richtig gemacht. Gunilla mit ihrem Song, wo sie jetzt auch nicht besonders gut singt, steht auf Platz 4. Also das ist jetzt erstmal schon nicht so ganz verkehrt. Klar, extrem stark dominiert durch das Streaming natürlich in Schweden und die ganzen Kinder, die den ganzen lieben langen Tag nichts zu tun haben, als diese Lieder auf Dauer-Repeat zu hören, verfälschen das natürlich. Und das wird jetzt auch noch anders werden, wenn die Finalsongs dazukommen. Aber die beiden haben es genau richtig gemacht, mit Aufmerksamkeit vom ganzen Volk ihre Lieder durchgepresst. Und das ist
aber
dann eben auch Melodiefestivalen.
Duspro, wenn wir da schon mal beim Thema sind, da muss ich eine Sache kurz schon mal vorwegnehmen zu diesem Qual-Final. Wie kann es denn sein, dass Frögen Snüsk es dann im Endeffekt, obwohl sie, ich habe mir jetzt extra nochmal diese Ergebnisverkündung angeschaut, obwohl sie genau die gleiche Punktzahl hatte wie dieser Jay Smith, warum, woran wurde das dann festgemacht, dass sie es nicht ins Finale schafft?
Also die Schweden sind ja gut dabei, Regeln aufzustellen und die Regeln dann auch umzusetzen. Und die Regel hier hat gesagt, derjenige, der an dem Abend vor Ort bei dem Voting mehr Punkte kriegt, der hat dann, also das wird höher gewichtet als derjenige, der mehr Punkte aus dem anderen Bereich hatte. Und da war es so, dass eben Frögen Snüsk und der Jay Smith gleich viele Punkte hatten. Jay Smith, das ist ja das Absurde, war an dem Abend selber ja gerade live aufgetreten, hatte sein Lied gespielt, war zwei oder dreimal im Schnelldurchlauf zu sehen. Ja. Und dass der dann da mehr Punkte abholt, das ist, glaube ich, jedem klar. Und dass er dann auf dieselbe Punktzahl kommt wie eben Frögen Snüsk, kann ich gleich auch noch ausholen. Das ist natürlich schon mal schwierig. Und dass er dann noch bevorzugt wird dafür, dass er an dem Abend mehr Punkte geholt hat als sie, ist wirklich nicht durchdacht von den Schweden. Und das wundert mich, weil die eigentlich alles 17.000 Mal gegenchecken.
Ja, absolut.
Und warum hatte Frögen Snüsk ist er mit den höchsten Punkten reingegangen in dieses Abstimmungsding? Und da wurde ja auch ein Verfahren angewendet, was ja auch noch keiner mehr so richtig hat erklären können. Und auch aus der Pressemeldung vom schwedischen Fernsehen war das nicht hundertprozentig nachzuvollziehen, dass er sozusagen in deiner Vorrunde, der du angetreten bist, wurde geguckt, wie viele Leute haben für dich abgestimmt und wie viele Stimmen wurden für dich abgegeben. Und je mehr Stimmen für dich im Durchschnitt abgegeben worden sind, pro Person, also angenommen, du hast 1 Million Stimmen erhalten, es haben aber, sagen wir mal, 500.000 Leute für dich abgestimmt, dann hast du einen Faktor 2. Mhm. Wenn 400.000 Leute 1 Million Stimmen auf dich abgegeben haben, hast du einen Faktor von 2,5. Und dadurch, dass sie begeisterter waren, hast du dann insgesamt einen höheren Startwert gekriegt. Das ist so verkopft, dieses Modell. Trotzdem hat Frögen Snüsk da ganz vorne gelegen und ist dann aber eben durch diese Übervorteilung dann von den letzten, von den Startern, die dann gerade vorher nochmal voll aufgetreten sind, dann überholt worden, überrannt worden. Und da hat sich der schwedische Fernsehen auch keinen Gefallen getan, dass die halt gesagt, ja, dann ist das jetzt so. Ich meine, klar, müssen sie durchziehen, sind die Regeln. Aber sie verzichten halt darauf, die Nummer 1 der schwedischen Charts am Samstag im Finale zu haben.
Ja, also das verstehe ich auch nicht. Ich dachte mir halt, ich wusste halt auch nicht, dass das davor wirklich in den Regeln festgelegt wurde. Und ich dachte bis zum letzten Moment, dass sie dann halt sagen, ah ja, okay, ihr habt beide genau die gleiche Punktzahl, ihr dürft jetzt beide ins Finale und wir haben 13 Starter. Das hätte ich auch im Endeffekt wahrscheinlich fairer gefunden, beziehungsweise am fairsten wäre es gewesen, wenn Jay Smith und die Annika irgendwie gar nicht mit,
genau, dass sie nach Hause gehen.
Ja, es ist schwierig, das zu fair handzuhaben. Also irgendwie dieses System, ich glaube, das wird nochmal komplett überarbeitet nächstes Jahr.
Ich hoffe es, also weil damit haben sie sich wirklich keinen Gefallen getan und die verprellen auch die Künstler, ja. Also es sind ja dann Leute, die in den ersten 4 Foren angetreten sind, sind nur für die Ergebnisbekanntgabe dann wieder nach Karlstad gefahren, wo das ja stattgefunden hat am letzten Samstag, um dann da kurz zu sitzen, einmal in die Kamera zu winken, ein wirklich denkbar liebloses Speed-Kurzinterview zu machen mit der Moderatorin, damit die allen mit allen 10 genau mal kurz gesprochen hat und um dann gesagt zu kriegen, ja danke, ihr seid raus, tschüss. Also das brauchst du doch auch nicht. Also früher bei Andra Chansen, wo dann eben sozusagen der Nachrücker-Show war, da konnten sie wenigstens nochmal auftreten, den Leuten nochmal zeigen, wie toll ihr Lied ist und so. Da lohnt sich das dann auch nochmal da zu sein, aber nur für so eine Verkündung nicht. Und da müssen die einfach auch ran. Also dafür war auch der Aufschrei der Kritik zu groß. Andererseits hat ja Blogchef Benny von ESC Kompakt hat ja auch gesagt, hat er mich gefragt, gibt's eigentlich noch in irgendeinem anderen Land so eine Trostrunde, wie es die eben in Schweden ja von Anfang an gab, dass sozusagen diejenigen, die sich beim ersten Mal qualifiziert haben, dann nochmal über so eine Trostrunde die zweite Chance sich qualifizieren konnten. Und ihm fiel dann nur Norwegen ein und meinte, na, die Norweger haben es ja abgeschafft. Aber ich weiß nicht, das ist vielleicht sonst auch nochmal ein Thema, dem ihr, das ihr nachforschen könnt.
Also falls da einem Hörer oder einer Hörerin irgendwie irgendein Land noch einfällt, was es aktuell noch so handhabt, könnt ihr uns das natürlich gerne wissen lassen. So eine extra Vorrunde fällt mir jetzt gerade tatsächlich nicht ein. Also so eine Second-Chance-Runde. Ich glaube, das macht niemand mehr.
Also das war dann, wo ich dann dachte, das Einzige, wo ich das noch kenne, sind die, wie heißt das, oh Gott, was Berenike immer macht, was wir gerade in das Laser-Game in Schweden gerade, wo wir den besten schwedischen Song aller ESC-Zeiten suchen, wo dann eigentlich Lieder, die schon längst rausgevotet sind, dann auch nochmal in der Trostrunde wiederkommen. Ich habe das ja auch ein paar Jahre gemacht. Da wird das mit den Trostrunden noch gemacht, dass dann diejenigen, die einfach schlecht zugelost wurden oder so, nochmal nachrücken können. Aber ansonsten ist das eher eng. Genau. Nein, aber der Grund, um jetzt nochmal euch jetzt hier zu langweilen an der Stelle, aber ich hole es trotzdem raus, der Grund ist natürlich diese Trostrunde, so kann man sie ja nennen, die zweite Chance oder jetzt hieß es dann eben, na gut, jetzt ja keine eigene Sendung mehr, die hatte immer die schwächsten Einschaltquoten, weil die vier Sendungen vorher, wo dann jeweils 7 oder früher sogar 8 Lieder vorgestellt worden sind pro Show, die waren halt alle durch und die dritt- und viertplatzierten trafen sich dann nochmal und dann sind da ja unterschiedliche Verfahren gemacht worden. Aber es gab keine neuen Lieder mehr und der Einschaltimpuls war nicht so groß für die Leute, weil von denen nur ein einziges Mal, von denen, die sich darüber qualifiziert haben fürs Finale, einer mal dann auch ins Mello-Finale gewonnen hat und zum ESC gekommen ist. Das war 2013 Robin Schermberg mit
You.
Nach Malmö sogar, genau, wäre mal wieder angewiesen oder möglich gewesen. Naja, und weil die Einschaltquote da dann immer mal so runtergeht und die Delle, da hat man sich wohl gedacht, naja, dann versuchen wir die das mal glatt zu ziehen und machen 5 Runden, wo 5 Wochen lang immer neue Lieder mit dazukommen. Ja, müssen sie mal auswerten, ob es das jetzt gebracht hat.
Ich glaube nicht. Ich glaube, ich glaube, das war's. Das war das Ende des Qualfinals. Und jetzt ist ja das Finale schon um die Ecke. Habt ihr jetzt schon einen heißen Tipp? Also ich sehe, dass die Zwillinge wirklich ganz weit vorne sind, was die Streams angeht. Danach dann Maria Sur.
Wirklich? Ja, ist die Ukrainerin, ne?
Genau. Maria Snusk. Und, oh nein, das wollte ich jetzt nicht. Sorry, Entschuldigung. absolut nicht so. Genau, und ich glaube, aber die zwei sind auch tatsächlich im Finale meine Faves. Also, ich versuche nicht so jemand zu sein, der sagt, das ist mein Lieblingslied und das muss auch gewinnen. Also ich kann es schon auseinanderhalten. Und das passt auch ganz gut. Aber in diesem Fall denke ich tatsächlich, also entweder machen es die oder ich glaube auch nicht, dass es Dotter nochmal reißt. Ich habe mich so auf ihr Lied gefreut und dann ist es, I'm sorry, sehr, sehr langweilig für mich. Dabei dachte ich, oh, das wird eine Mischung zwischen Bulletproof und Little Todd und so, aber nein, es war, wie hat irgend so ein Mellow-Blogger hat gemeint, es ist, als wäre Let There Be Angels von Dotter gesungen wird, irgendwie sowas. Also und schon das fand ich ein bisschen schmarchig. Aber gut, ich glaube, es machen tatsächlich die Zwillinge, die auch echt viel Hate bekommen für das Staging. Dabei finde ich das Staging voll cool. Also ich habe schon gehört, es ist Benjamin Ingrosso Teil 2, aber ich finde es gut, irgendwie.
Aber das ist ja wieder das Thema, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon, dieser Fuego-Vergleich. Sobald irgendwas an irgendetwas anderes erinnert, dann ist es natürlich von einem ehemaligen ESC-Act kopiert und nicht von 1000 anderen Musikschaffenden auf diesem Planeten. Ich finde, also kann ich absolut nicht nachvollziehen, dass man da irgendwie hatet gegen dieses Staging. Ich glaube auch ehrlich gesagt, die haten, und das ist bei Schweden ja oft der Fall, die sind einfach nur, so banal es klingt, die sind einfach nur eifersüchtig, dass ihr eigenes Land sowas in der Art, sowas Hochwertiges, sowas Innovatives nicht auf die Bühne bekommt. Ist meiner Meinung nach einfach Fakt. Das war bei Benjamin Ingrosso auch schon so, da habe ich auch noch überhaupt nicht verstanden, warum man ihn so extrem hatet, weil ich finde, das Staging war wirklich mal was Neues beim ESC, das sah cool aus, das war mit Sicherheit auch ziemlich teuer und genau das gleiche ist bei Markus und Martinus auch. Was ich jetzt nur gerade gedacht habe, bist du dir sicher, dass Maria Sur so weit oben ist? Weil ich mag den Song auch total, aber ich weiß nicht, ob sie wirklich als Favoritin gilt, weil ich habe gesehen, dass diese Jacqueline dass die
ja
ziemlich weit hoch gehandelt wird. Und die finde ich auch mega gut. Das sind meine Favoriten, die zwei.
Ja. Das ist eine gute Frage. Also letztes Jahr ist ja die Maria Suhr, eben das ist ja Flüchtling mit ihrer Mutter aus der Ukraine nach Schweden gekommen und hatte letztes Jahr natürlich da, denke ich mal, sehr, sehr stark den Bonus. Was aber ja toll ist, dass sie ja trotzdem so ihre Karriere, sie war ja vorher auch in der Ukraine, glaube ich, schon mal bei The Voice und da auch das daran arbeiten kann und das in Schweden, wo ja auch generell Musikförderung größer ist, die da eben auch eine Chance hat, das weiterzuentwickeln, finde ich erstmal super. Mich hat jetzt der Song, als ich den das erste Mal gesehen habe, auch gesagt, ja, ist guter Popsong, aber jetzt auch nichts, wo ich jetzt auch sofort mitsingen würde. Also ich glaube, es wird spannender als, also entweder wird es ein totaler Durchmarsch von den beiden Norwegern dann da an der Stelle, also dass die es halt eben tatsächlich reißen und alle sagen, ja, they are unforgettable. Ja, der Auftritt ist großartig, ohne Frage. Ich finde ihren Stimmen jetzt nicht so wahnsinnig beeindruckt immer. Und Unforgettable hört man fast genauso oft, wie man bei Danny Saucedo Happy that you found me hört. Also der wiederholt sich da ja auch zu Tode, oder? Womit das Lied leider dann irgendwann dann auch tot gemacht ist. Es passiert, sorry, ich habe alles leise gestellt. Aber gut, das wird euch häufiger mit Gästen vorkommen, dass es dann mal Bing macht. Aber wenn das nicht passiert, wenn es nicht diesen klaren Durchmarsch gibt von Markus und Martinus, dann kann ich, glaube ich, dass das ein enges Höschen wird, wie das so schön heißt, weil das sind ja doch 12 Beiträge. Und in der Vergangenheit, also die da jetzt miteinander kämpfen und es gibt ja auch kein Superfinale oder irgendwas, sondern du musst ja dann von den 12 Beiträgen echt der Stärkste sein. Die internationalen Jurys können da schon eine Vorlage machen oder sie können sich, wie auch oft in der Vergangenheit, so ein bisschen nivellieren, weil sie da nicht einer Meinung sind mit dabei, wer da ihr Favorit sind, außer, ich weiß nicht, bei Loreen weiß ich es gar nicht mehr letztes Jahr, aber ich vermute mal, da ist sie durchgestartet, aber ansonsten, dann man kann es auch manchmal sein, dass das dann relativ gleich startet. Und dann ist eben die Frage, wie sich da so diese Votings der Altersgruppen dann auf die Acts verteilen und wer da möglicherweise das größte Kompromissangebot ist. Und da, klar, also hier Markus Martinus kennen die in Schweden seit 10 Jahren, also seit die Kinderstars waren. Also man ist auch in Schweden mit denen so ein bisschen groß geworden und aufgewachsen, das ist okay. Gleichzeitig hat man eben auch Sympathien für andere. Also Danny Saucedo zum Beispiel, den kennen andere auch seit 15 Jahren, der war oft bei Mello mit dabei, ist mal der ewige Zweite. Gleichzeitig hat mir hier aber so eine Schweden-Chat-Gruppe, da hat dann auch eine geschrieben, na, der wird aber auch immer mehr zum Onkel Danny, so ungefähr. Also halt jetzt eben auch nicht mehr so Sweet 25 oder so, sondern irgendwie auch Mitte 30. Ja, kommt in unser Alter. Und deshalb war das eigentlich ein ganz guter Punkt, gerade mit der Jacqueline, weil das hatte ich nämlich auch mehrfach gehört, dass dann eben Leute von sich aus proaktiv gesagt haben, dass ihnen der Titel gefallen hat, eben in seiner Art. Da hat er auch so ein paar, rockig ist es nicht, aber schon noch ein paar ernstere Musikuntertöne. Und auch wenn andere Leute das bisher noch nicht so sehen, Medina, gut, die schließen dieses Mal den Laden nicht ab. Max dreht jetzt schon durch. Ich kann mir aber vorstellen, dass am Ende, weil die anderen schäbigen Gute-Laune-Beiträge von Gunilla und Fröken Snusk nicht dabei sind, sind sie eigentlich, ich muss es jetzt nochmal selber für mich überfliegen, der einzige richtige Gute-Laune-Beitrag. Selbst Smash Into Pieces haben sich selber weichgespült im Vergleich zum Vorjahr. Da wird es vielleicht auch ein paar Rockfans geben, die sagen, ey, ganz ehrlich, nee, dann lieber hier ein bisschen Party-Alarm und Viva la Vida und Loco Loco und was machen sie da noch? Danse, ole ole. Danse,
ole ole ole. Oh, okay.
Also, vielleicht, also ich habe die für mich noch nicht abgeschrieben und ich sehe die am Ende weiter vorne als eine Maria Suhr. Aber das ist jetzt nur ein Gefühl. Ich meine, wir kennen ja eigentlich die Auftritte. Eigentlich müsste man es jetzt schon noch genauer tippen können, aber ich finde es dieses Jahr extrem schwer.
Ja, ich auch. Also, aber bei Medina muss ich sagen, da glaube ich halt nicht, dass die Jury das so weit hochsetzt. Ich glaube, selbst wenn die Schweden das irgendwie auf der Eins haben, wird das durch das Jurywort nicht gewinnen. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
So stimmig, ja. Aber also klar, da hört man das nicht. Im Melodiefestival ist jetzt die Stimme jetzt nicht so ausschlaggebend. Vor allem, weil man halt auch hier die Backing-Tracks hat und so, oder die Pre-Recorded-Tracks, oder gut, aber immer noch besser als in Norwegen, wo man auch noch Autotune hat. Bei Twitter oder jetzt X geistert halt dieses Mic-Feed von Medina herum, wo man wirklich nur hört, was die direkt ins Mikro singen und es ist halt wow. Ich meine, bei so einem Song denkt auch niemand, oh, ich habe Gänsehaut, so geil, wie das gesungen wurde, schon klar, aber da dachte ich mir so, ist okay, ich könnte mich da auch hinstellen. Ich könnte mich hinstellen und dann hätte ich, also mit den ganzen Sachen, die jetzt mittlerweile die Schweden bekommen, kann ich auch Brave von Hannah Färm sehen.
Dann auch was ins Mikro nuscheln.
Ja, das ist kein Problem. Von was Gunilla gemacht hat, singen war das auch nicht. Also, ja, wir dürfen aber gespannt sein. Wir kommen auch langsam wieder ans Ende. Nicht unserer Tage, sondern des Podcasts. Genau, was können wir noch abschließend zum Melodiefestival sagen?
Naja, also ich finde ja immer, es lohnt sich, das Melodiefestival zu gucken. Also es konkurriert, glaube ich, jetzt wieder mit Portugal, aber Portugal läuft bis nachts um eins, ist nicht so schlimm wie Italien oder so, aber man muss da halt auch Sitzfleisch haben, ja, und man kann vorher schon mal, und das muss man den Schweden übrigens auch nochmal mit zugute halten, deshalb können die auch nicht einfach einen 13. Beitrag mit reinnehmen. Einmal widerspricht das ihrer Regeln, also von Fairness, weil das in den Regeln nicht vorgesehen ist, dass es einen 13. Beitrag gibt. Und zum anderen würden sie dann plötzlich überziehen müssen und so. Und die Schweden kriegen ja, haben ja ihren Zeitplan im Griff. Also die machen ja eine TV-Show, die geplant und durchgezogen ist. Und du hast, wenn nichts groß Unerwartetes passiert, pünktlich schließt. Was, wenn ich jetzt nochmal kurz gegen den NDR austeilen darf und Bildergarten. Wir erinnern uns an das Finale von Ich will zum ESC. Da sollten ursprünglich 4 Lieder dran teilnehmen. Dann ist eine krank geworden. Es waren also noch 3 über. Die Show war auf 1 Stunde angesetzt. Man würde sich denken, uiuiui, dann mal gucken, wie sie jetzt die 60 Minuten füllen. Ende der Geschichte. Der ganze Spaß dauert 75 Minuten. Würde in Schweden nicht passieren. Nice. Und die werden es auch jetzt am Samstag schaffen, dann bis 22 Uhr, vielleicht 22:02 Uhr mit ihrer Show durch zu sein, den Sieger gekürt haben. Wir werden großartige Unterhaltung gehabt haben. Wir werden gesehen haben, wie 30.000 Leute in der Friends Arena durchdrehen, Spaß haben, ein Festival feiern können, wo wir dann eben ein bisschen neidisch schon auch nach Schweden gucken müssen, dass die es halt seit 20 Jahren hinkriegen, da die Leute so zu begeistern. Da kann es Abnutzungseffekte geben. Ich finde es einfach grandios, dass eben einzelne Länder, und Schweden ist da herausragend, aber die ganzen Skandinavier auf ihre Art zum Beispiel, aber auch in anderen Ländern, die Begeisterung dafür da ist und wo dieser Gedanke des ESC, eben United by Music, da ist, man Lust hat, Künstler-Acts aus dem eigenen Land kennenzulernen, anzufeuern, die dann einen auch wirklich begleiten und dass dann das ganze Land mit dahinter steht. Und einmal da so einen Einblick zu kriegen, warum dann möglicherweise auch diese Acts mit einem anderen Selbstbewusstsein, mit einer besseren Performance dann auch beim ESC auf der Bühne stehen, das kann man dann vielleicht auch nochmal ein bisschen stärker fühlen als bei einem deutschen Beitrag.
Absolut.
Takse Miket, auf jeden Fall. Wenn euch der Podcast gefallen hat, erstmal müssen wir unseren Stargast gebührend verabschieden. Vielen Dank, dass du da warst und spannende Melodiefestival-Einblicke gewährt hast, auf jeden Fall. Wir sind auch sehr froh, dass wir dich bei Kompakt haben, deswegen.
Und vielen Dank, dass ich dann schon in der zweiten Sitzung von euch dabei sein durfte, also der zweiten Podcast-Sitzung. Also macht viel Spaß, bleibt gut gelaunt und macht weiter. Es gibt viele Themen, die erörtert werden wollen.
Du wirst jetzt für immer der allererste Stargast gewesen sein.
Genau.
Ja.
Das ist doch mega.
Wenn ihr weiter mehr über uns erfahren wollt und immer up-to-date bleiben wollt zu Everything Eurovision, natürlich überall ascompact.de oder einfach Instagram, Facebook, sucht uns.
Genau, und bleibt uns erhalten. Wir freuen uns, wenn ihr auch die nächsten Folgen von uns ganz aufmerksam hört und uns auch regelmäßig Feedback gebt. Vielen Dank schon mal dafür. Und ja, Duspoir, ich bedanke mich auch bei dir und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Hello. Macht's gut.
Hey.